Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss & Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned.
Hallo Tobias.
Hallo Nicole.
Schön dass du sehen. Da bist.
Ja, schön, dass ich da bin. Sehr gern.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gern.
Ja, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wer bist du, was machst du, was hast du gemacht, wohin geht's und so weiter.
Ja, ja, herzlichen Dank. Ich sage gerne mal ein paar Worte zu mir. Tobias heiße ich, Tobias Loddenkemper. 40 Jahre bin ich mittlerweile jung, bin verheiratet, habe eine Tochter, 3,5 Jahre ist sie alt, lebe mit den beiden Ladies in Stuttgart. Wenn man es beruflich betrachtet, dann bin ich so ein Händler durch und durch, also Retailer mit Herzblut, seit 20 Jahren in dieser Branche unterwegs. Ich lasse mal die ersten 10 Jahre, dass wir ein bisschen Sporen verdienen und erstmal orientieren, wo geht's denn überhaupt hin, die lasse ich mal raus aus der Betrachtung. Wenn ich so die letzten 10 Jahre betrachte, dann werde ich von Companies engagiert oder beauftragt, das mal in so zwei Themenfelder ein bisschen unterteilen. Einerseits Handelscompanies, um deren, also bei denen, die das in der Distributionsstrategie, so muss man sagen, Retail schon ein gewichtiges Element ist. Also die irgendeinen B2C-Kanal im Prinzip haben, um dann deren Business Unit zu managen und als Retail Director, als Managing Director, so in dieser Flugbahn. Meistens mit irgendeinem Auftrag gekoppelt. Das kann heißen von Loss to Profit, das kann Profitabilität steigern, das kann die Service-Orientierung auf ein neues Level heben, das kann die Consumer Journey anpassen und so weiter. Also im Prinzip das Managen einer Business Unit meistens mit einem Schwerpunkt gekoppelt. Mhm. Das andere Themenfeld ist, von Companies beauftragt zu werden, entweder in einer Festanstellung oder auch als Berater. Das kann eine Online-Company sein, das kann genauso gut ein Hersteller sein, der bislang seine Produkte über den ganz normalen klassischen Handel vertrieben hat. Und da gilt es dann gemeinschaftlich mal zu verstehen, ob und in welcher Form vielleicht Retail ein Bestandteil ihrer Strategie werden könnte. Und wenn das dann so ist, also wenn wir gemeinschaftlich verstehen, dass B2C durchaus relevant sein kann, dann ist meistens meine Aufgabe, die Weichen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, um ja das aufzugleisen, dass man in den Handel oder in das Retail-Geschäft starten kann. Wenn ich gucke auf die letzten 3 Jahre, das war das, was du eben gesagt hast, Stichwort Philip Morris, / Avantgarde. Warum / Weil ich für, oder Avantgarde hat von Philip Morris den Auftrag, mit ihnen gemeinsam am Anfang zu erforschen, ob Retail für sie relevant sein kann, also ein neu geschaffenes Produkt direkt an den Konsumenten zu vertreiben. Und das war ein Teil der Aufgabe. Und als wir das gemeinsam bejaht haben, gilt es dann darum, diese neu geschaffene Marke bekannt zu machen, die begehrlich zu machen und dafür den Weg direct to consumer über ein stationäres Geschäft eingebunden in eine Omnichannel-Landschaft zu starten. Und das bedeutete, eine komplette Business-Unit erstmal aufzubauen. Also in der Markenagentur Avantgarde gab es kein klassische Business-Unit-Retail. Also diese erstmal komplett mit allen Strukturen, die es braucht, aufzusetzen, um dann daraus eine wirklich professionelle Einheit im Prinzip zu formen. Und damit dann auch die Marke bekannt zu machen und dann natürlich kontinuierlich zu systematisieren, zu skalieren und dann auch im Zusammenhang zu managen. Und nur mal ganz grob, als ich startete, waren es 4 kleine sympathische Lädchen. Heute sind es 55 von, sagen wir mal, 20 Mitarbeitern am Anfang angefangen. Heute sind es 400. Und genau in diesem Zusammenhang kamen dann ja auch wir beide dann zueinander. Weil als wir gemeinschaftlich verstanden haben, dass Retail sehr wohl sehr interessant sein kann, warum musste man sich die Frage überhaupt stellen? Ja. Philip Morris ist ja eine, eine Company, die in der Vergangenheit immer über den Händler seine Ware verkauft hat. Und als vor einigen Jahren der CEO entschieden hat, eine neue, komplett neue Produktkategorie, die heißt Reduced Risk Product, auf den Markt zu bringen, klang es irgendwie schon logisch, mit einem erklärungsbedürftigen Produkt sich zu fragen, ob man das dem Konsumenten einfach selber im Prinzip erzählt oder erklärt. Und als wir festgestellt haben, boah, das ist durchaus interessant, dann haben wir gemeinschaftlich gestartet und uns die Strategie zurechtgelegt, diese dann operationalisiert und da jetzt eine wirklich funktionsfähige Einheit rausgeschaffen und ein iCosh-Retail-Netzwerk in Deutschland geschaffen. Mhm. An dem man, glaube ich, auch heute fast nicht mehr vorbeikommt.
Nee, man kommt nicht dran vorbei. Und ich finde es so spannend, weil es so überraschend gut ist. Das Thema Markenkern beschäftigt uns in der Beratung momentan wirklich extrem. Und es beinhaltet ja auch so unglaublich viele Bereiche. Und wir arbeiten ja mit wirklich tiefen psychologischen Geschichten. Das heißt also, wer ist der Unternehmer, wer steckt dahinter, wie sind die Werte des Unternehmens, was war der ursprüngliche Gedanke? Ja, also wir gehen ganz tief rein in die tiefen psychologischen Wurzeln. Ja, was war der ursprüngliche Gedanke, beziehungsweise was ist der Markenkern? Also was entspricht der Wirklichkeit, der Authentizität der Marke? Ich glaube, bis vor kurzem konnten wahnsinnig viele Marken auf dem Markt über entweder Preis oder über Leistung, also es gibt viele Marken, die eben mal so schnell auf den Markt geschossen sind und dann wieder wirklich verschwunden waren. Also für mich gerade in der Modebranche ein sehr, sehr spannendes Ding war damals Ed Hardy. Ja, Ed Hardy war in der Modebranche, in der Fashionbranche ganz schnell am Markt und ganz schnell wieder verschwunden. Da gibt es ganz, ganz viele. Zu viele möchte ich jetzt nicht aufzählen, weil ich glaube, da würde ich vielen Menschen die Tränen in die Augen drücken. Aber es gibt ja immer mal wieder so Eintagsfliegen. Ich vergleiche das immer mit der Musikindustrie. Ja, es gibt Interpreten, Künstler. Bitte?
One-Hit-Wonder.
One-Hit-Wonder, genau. Es gibt Künstler, die haben einen Hit und der wird hoch und runter gespielt über viele, viele Jahre. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Firmen jetzt anfangen, herzugehen und zu sagen, wir machen zwar ein gutes Produkt, wir haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wir sind am Markt positioniert, aber unser Markenauftritt ist total inkongruent zu dem, was wir wirklich sind. Und ich kenne Marken, die haben als Beispiel als Markenauftritt, ohne sie zu nennen, als Markenauftritt, die Natur. Und wenn du zu denen in die Zentrale kommst, dann hast du, ich sag es mal, Birken, Rinden, Baumstämme, du läufst auf Birkenrinden, ja, also in dem ganzen Unternehmen läufst du auf Birkenrinden und du hörst immer im Hintergrund so Waldgeräusche. Ja, du hörst von, ich lebe ja auch im Wald. Also du hörst einfach so natürliche Geräusche. Und ich kenne ein Brand, das haben wir auch lange begleitet, das kommt aus dem Sport. Und die sind ganz stark im Wassersport unterwegs. So bin ich auch zum Stand-Up-Paddeln gekommen. Und was mich so begeistert ist, du kommst in das Unternehmen und da siehst du keinen Anzugträger und gar nichts. Du hast eher das Gefühl, die laufen in Flipflops, tun sie wirklich in Flipflops rum. Und die haben in ihrem Gelände, weil sie mittlerweile so groß geworden sind, einen eigenen See, wo sie ihre ganzen Produkte ausprobieren. Und wo du das Gefühl hast, so wird hier eigentlich gearbeitet. Ja, so ein alter Chef. So ein Hierarchie-Chef, so ein dominanter Chef würde sagen, so mit dem Rumplatschen verdienen wir kein Geld. Und der neue Chef sagt, doch, genau damit. Ja. Ich finde, es ist so durchdacht und ich finde, das, was du da ins Leben gerufen hast, und es ist ja deine Handschrift, ja, ähnlich wie die Geschichte mit dem Sportswear-Label, mit dem Wassersport, ja, so durchdachte Geschichten und ob das jetzt Brille ist, ne? Also alles, was du machst, alles, was du spielst, muss einfach echt sein und es muss gelebt sein.
Das hast du großartig zusammengefasst. Ja, absolut.
Ja, und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Zukunft hat, auch in der Verbindung zu B2C und B2B. Mhm. Ich glaube, die Menschen, die jetzt ganz hektisch anfangen, ich spreche jetzt mal von kleinen Modehändlern, über Konzerne, die jetzt ganz hektisch anfangen, verstanden zu haben, wir brauchen ja auch B2C, ja, wir müssen Digitalisierung vorantreiben, und das sind ja auch Themen, womit wir uns beschäftigen, du heute auch als Interimsmanager, wo ich sage, es bringt nichts, loszurennen, um einfach nur jetzt, sag ich mal, digital besser sichtbar zu sein. Es bringt überhaupt nichts, loszurennen und beide Geschäftsbereiche so zu verbinden. Überhaupt nicht. Ja, wenn du nicht authentisch bist, also ich kenne so viele Webshops, die so grottenschlecht sind, wo ich mir denke, lasst sie lieber weg. Fangt an, eure Marke wie ein Mensch von innen nach außen zu entwickeln. Und ja, vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich finde, du bist so international unterwegs, und ich finde, du bist so ein Brain, und du bist so, ja, das ist so, du.
Ja, lieben Dank. Ja, was du gerade sagtest, auf der einen Seite Webshop, auf der einen Seite Store, auf der anderen Seite, ich glaube, das ist so entscheidend, auch da sich im Vorwege Gedanken zu machen, wie der, ja, ich glaube, wo soll er liegen, wie soll er aussehen, wen will ich ansprechen, und das aber auch gleichzeitig zu verknüpfen mit dem, wo geht denn im Moment die Reise der Gesellschaft hin. Und nicht nur durch, mein Corona ist jetzt ein Brandbeschleuniger. Also das jetzt passiert ja gerade alles in einem totalen Zeitraffer. Aber ich glaube, diese so Fragestellungen, wer ist meine Zielgruppe? Das ist irgendwie von gestern. Sondern eigentlich ist ja viel interessanter und viel wichtiger, ist, zu schaffen, eine Marke so aufzubauen, dass es sich eher um eine Community handelt, die sich der Marke anschließt und genau deswegen am Ende des Tages auch dein Produkt kauft oder auch konsumiert, und genau dafür im Vorwege die Weichen zu stellen. Wenn man sich jetzt mal an diesem Beispiel Eikos, da ist ja nichts, da haben wir nichts im Zufall überlassen. Also von der Auswahl, das hast du eben auch so schön gesagt, dieses Authentische und dieser Markenkern spiegelt sich überall wieder. Das Tabak ist ein Naturprodukt. Deswegen sehen auch die Läden genauso aus. Es sind ganz viele Naturmaterialien im Prinzip verbaut. Wir haben relativ wenig Ware in den Laden gestellt. Man könnte rein theoretisch ja auch denken, 20 Quadratmeter Schuhkarton, alles vollstellen und dann verkauft sich das Produkt schon von ganz alleine. Könnte man machen, wenn man es als reinen Point of Sale betrachtet. Aber wenn man hingeht eher zu einem Community-Gedanken, zu einem Point of Experience, dann werden die Läden sicherlich ein bisschen größer, weniger Material, sondern vielmehr der Fokus auf den Konsumenten und auf deren Bedürfnisse zu legen. Und genau das passiert ja im Prinzip auch in der Consumer Journey, die du eben beschrieben hast. Wenn du als potenzieller Konsument einen Laden betrittst, was soll dann mit dir passieren oder was möchten wir dir in dem Fall auch zur Verfügung stellen? Nämlich, dass du die Marke in Gänze im Prinzip erleben kannst. Und das fängt schon von der Begrüßung an, über dem, was, wie guiden wir dich durch den Store, bis hin dazu, dass du natürlich, und das war eines der allerwichtigsten Fragestellungen, auch wenn wir einen Laden in einer anderen Umgebung gemacht haben, in einem Warenhaus, war die erste Frage, die wir uns gestellt haben, können wir gewährleisten, dass der Konsument das Produkt genau dann, wenn er da ist, in all seinen Facetten probieren kann. Wenn nein, können wir es eigentlich gleich bleiben lassen, aber dann ist der Kern des Ganzen, was wir da tun, eigentlich gar nicht zu realisieren. Und wenn man den Bogen jetzt wiederum spannt, ein bisschen in Richtung Personal oder in Richtung Personalmanagement, dann ist es da, haben wir auch in der gemeinsamen Reise ja irgendwie erlebt, von der ersten, wir müssen jetzt schnell Leute finden, damit wir die Läden aufmachen können, merkte man ganz schnell, ja, stimmt, irgendwie ist man getrieben, weil Mietvertrag unterschrieben, schnell in einem Monat machen wir den Laden auf, also da muss jetzt jemand stehen, eigentlich auch ganz schnell gemerkt, eigentlich totaler Quatsch. Also es ist eine Notwendigkeit auf der einen Seite, aber schnell, ja, wenn es geht, schön, aber viel wichtiger ist, die richtigen Leute zu finden, weil auch da wieder The Salesperson, das ist auch von gestern, sondern das sind ja Markenbotschafter. Und die zu finden, die wachsen ja nie auf den Bäumen. Und vor allem muss man sich, glaube ich, in der Auswahl sehr, sehr viel Mühe geben, zu verstehen, was für Skills so ein Mensch eigentlich mitbringen muss oder sollte, um diesen Brand Ambassador eigentlich wirklich sein zu können. Der muss nicht mehr so verkaufen können, wie das in der Vergangenheit war, sondern der muss dem dir als Konsument, wenn du den Laden betrittst, ein ganz anderes Gefühl geben, als wie es noch vor einiger Zeit oder vor vielen Jahren vielleicht noch relevant war. Und da gilt es dann anzusetzen.
Ich sehe den auch beim Gastgeber, das war ja auch immer unser Thema und das sind sie auch und das erlebt man auch heute noch, wenn man in die Stores geht, dass die wirklich sich gefreut haben, wenn ein Kunde, ein Konsument in den Laden kam und ich weiß noch, wie sie mir gezeigt haben, wie man diese Dinge zusammenbastelt, ja, und da kam kein so, oh Mann, bist du blöd oder was, kriegst du nicht zusammen, sondern einfach dieses so wahnsinnig empathisch. Ja, dieses, ich liebe die Arbeit mit Menschen und das kam wirklich rüber. Und ich hatte eher immer das Gefühl, und wir waren ja in vielen Stores unterwegs und haben immer wieder geschaut und was so rüberkam, war für mich dieses Gefühl so, ich gehöre zu der Community. Ja, ich bin ein Teil davon und das fand ich ganz toll. Ich würde gerne mit dir, und das hast du einleitend so schön beschrieben, worum geht es? Also das heißt, es geht immer um die Marke und es geht immer um den Auftrag der Marke. Also erstmal das Hinterfragen, was bedeutet Marke? Und das Zweite ist, was ist der Auftrag deines Auftraggebers? Ja, wir haben ja viele Marken, die sagen, mach mal schnell Umsatz. Ja. Und dann haben wir viele Marken, die sagen, nein, wir möchten unsere Marke langfristig am Markt positionieren. Und um einfach mal nur diese beiden Themenfelder aufzugreifen, auch klar ist es unglaublich global drumherum, also GfK, wie auch immer, was alles dazugehört. Aber mein Thema ist, was steht für dich im Vordergrund, Debit oder Marke?
Die Frage, man könnte denken, die ist so leicht zu beantworten. Ist er aber nicht.
Leicht zu beantworten.
Das habe ich auch schon gelernt. Weil am Ende des Tages greift es ja alles miteinander. Konzentriere ich mich auf die Marke und mache keinen Umsatz, kann ich es auch bleiben lassen. Genau. Mache ich nur Umsatz und schaffe es nicht, meine Marke zu positionieren oder auch entsprechend für einen Konsumenten relevant zu machen, dann kann ich es auch bleiben lassen, weil es dann sehr endlich und sehr kurzfristig ist und vor allem überhaupt nicht krisenresistent ist. Also dann, wenn mal einmal nur kurz was passiert, bumm, dann ist der, dann platzt natürlich auch schnell der Luftballon. Also es gilt ja, die beiden Dinge irgendwie ineinander zu greifen, aber ich glaube, der maßgebliche Kern oder der Fokus ist schon erstmal den Blick auf die DNA, also auf die Marke zu legen, wer ich bin, wer will ich sein, und diesen Kern dem Konsumenten über die verschiedensten Kontaktpunkte, mit denen er in Berührung kommt, als Geschichte kongruent entsprechend zu erzählen. Und wenn das funktioniert und dann auch noch irgendeinen Mehrwert schafft, jetzt haben wir gerade auch in der Krise sicherlich gelernt, dass viele Dinge, diese Achtsamkeit, das Transparenz, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist. Wer ist die Marke, für was steht die, was tut die auch, nicht nur um Profit zu generieren, sondern was tut die Marke für oder die Company für die Gesellschaft und vielleicht auch für den Planeten, auf dem wir leben. Und wenn wir diese Geschichte kongruent erzählen können und sie Relevanz für den Konsumenten hat, dann machen wir ja auch daraus Umsatz. Und aus Umsatz machen wir am Ende des Tages, wenn wir gescheit und richtig gemanagt haben, dann ja auch Ertrag. Man sich aber im Vorwege nur auf den Umsatz und auf den Ertrag konzentriert. Ich glaube, dann lässt man die wichtigste Facette außen vor. Das funktioniert, dein Beispiel folgend, dann kannst du auch schnell ein One-Hit-Wonder sein. Das kann ganz schnell hochgehen, Taschen voll gemacht, aber dann ist es vielleicht auch relativ schnell wieder vorbei, weil durch diese Veränderung gerade und die Achtsamkeit der Menschen, die honorieren das sehr, sehr schnell in die eine oder in die andere Richtung. Wenn eine kongruente, authentische Geschichte erzählt wird, glaubt, dann hat man Relevanz und durch Relevanz entsteht Umsatz.
Genau. Und du bist, also es ist auf dem Punkt und du bist ja ähnlich wie ich unterwegs. Die Community muss einfach stimmen für das Produkt und dann kommt automatisch auch der Umsatz und dann kommt automatisch auch der Debit. Ich glaube, früher, wir kommen ja aus dem Bedarf, ja, also früher hast du eine Brille, eine Jacke, irgendwas gebraucht, heute sind wir im wir sind in der Überproduktion. Wir haben alles viel zu viel. Ja, und die Frage ist, hast du Bock, billig und Masse zu kaufen? Niemand hat mehr Bock, weil da kommen wir ja her. Und jetzt entstehen einfach, wie du es beschrieben hast, und es ist, finde ich, auch noch ein bisschen zu kurz gekommen, ihr müsst es euch angucken. Also wenn ihr in einen Eikosladen geht, dann, das ist nicht nur Holz, Tobias. Ihr habt doch nicht einfach nur Holz da reingezimmert.
Nee, na klar, natürlich nicht.
Sondern das ist, ich bin da rein und habe gesagt, das ist der coolste Holzboden überhaupt. Also ihr habt ja nicht einen billig Holzboden da reingebaut und Decke und Wände und Warenträger.
Nee, klar nicht. Das ist dennoch die Infrastruktur, die wir geschaffen haben, die hervorragend zur Marke passt. Wird das dennoch ein bisschen vom Holzboden lenken zu den Menschen, die da stehen, weil wir ja eben auch von Umsatz und von Verkaufen und so weiter kamen. Ich glaube, wir haben sehr lange immer, das prägt natürlich Conversion Rates und Like for Like und diese klassischen Retail-KPIs. Ich glaube, auf der einen Seite braucht man sie, gerade auch bei einer kritischen Masse, um erstmal zu erkennen, wo denn in der Performance pro Store am Ende des Tages, von irgendwann muss er leben, auch Potenziale liegen. Erstmal Bedürfnisse herausfinden und überhaupt zu matchen, ob das Produkt für dich das Richtige ist. Und es ist nur ehrlich, wenn wir verstehen, dass deine Bedürfnisse ganz woanders liegen, vielleicht auch zu sagen, wissen Sie was, natürlich können Sie herzlich gerne unser Produkt kaufen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es gar nicht das Richtige für Sie. Es ist viel authentischer, als zu versuchen, irgendeiner KPI hinterherzulaufen und jetzt unbedingt dieses Produkt zu kaufen, weil das merkst du nämlich relativ schnell, ob das wirklich deinen Bedürfnissen entspricht oder nicht. Und wenn es dir nicht entspricht, dann landet es ganz schnell auch in der Schublade.
Auf den Punkt. Und ich finde genau diesen Ethikkontext, das ist also dein Kodex, dein Ethikkodex, habe ich mir auch aufgeschrieben, finde ich so wieder zurück, ja, den sollte...
Vielleicht darf ich da nochmal kurz einhaken, ist ja, ja, wir brauchen schnell ja. Menschen, ja, aber wir wussten jederzeit ziemlich schnell, nachdem wir auch genau. Ein bisschen was probiert haben, aber relativ schnell, welche Leute wir brauchen oder was sie mitbringen sollen. Und dabei ist gar nicht entscheidend, und das würde ich gerne noch mit einbringen wollen, aus welcher Branche die Leute kommen. Das ist das, was ich heute auch immer wieder beobachte, dass immer der Fokus darauf gelegt wird, unbedingt am besten den gleichen Job in einer total vergleichbaren Company vorher schon gemacht zu haben. Dann habe ich so einen proven Track Record, dass der das kann. Das mag ja so sein. Aber der durchbricht auch nichts und der verändert im Zweifel auch nichts und stellt vielleicht auch keine, Mensch, warum macht er das eigentlich so? Könnte man ja vielleicht auch mal ein bisschen anders machen. Mir war gar nicht daran gelegen, aus welcher Branche die kommen. Ich musste immer nur verstehen, dass wir den Leuten, den Mitarbeitern was beibringen können, nämlich ihre eigenen Gewohnheiten zu durchbrechen, weil dann sind sie in der Lage, die Gewohnheiten des Konsumenten zu durchbrechen und auch andere Wege zu gehen, die nicht unbedingt intuitiv sind. Weil das wirst du festgestellt haben bei dem Betreten des Ladens, wenn man sich mal in die Perspektive des Unternehmens betritt, dann haben wir viele Dinge getan, die nicht unbedingt intuitiv sind, die man bewusst anders macht, um den Konsumenten total mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür brauchst du über alle Ebenen hinweg die Leute, die genau darauf Bock haben und auch genau das zulassen. Ob sie das in der Vergangenheit schon 1:1 genauso gemacht haben, ziemlich unwahrscheinlich, weil es das gleiche Format gar nicht so gibt und auch nicht zu 100% übertragbar ist. Und dann genau da erkennen, die Klammer ein bisschen auch unseres Gesprächs, Leadership und Personal, also genau darauf eigentlich einzahlend, die Mitarbeiter genau da hin entwickeln zu können und vor allem auch mit der Maxime zu vertreten, macht auch ruhig Dinge falsch. Ja? Ja. Macht Fehler. Ganz das könnte von heute bis von heute auf morgen gar nicht genau so. Aber durch diese Feedbacks, wie du sie ja auch sagst, dass man dann das Spiegelbild bekommt, dass viele Dinge, die wir uns in die Consumer Journey, wie wir sie geschrieben haben und welche Elemente der Mitarbeiter machen soll, wenn wir dann das Feedback bekommen, dass das beim Konsumenten ankommt, das ist ja dann wiederum die Bestätigung, dass auch in Richtung der Führungsqualitäten von oben nach unten, glaube ich, ganz viel gut funktioniert, um die wesentlichen Elemente dahin zu bringen, wo sie hingehören.
Ja, genau. Ich finde es so gigantisch zusammengefasst und dem ist wirklich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, ich bin so glücklich, dass wir uns gefunden haben und ich bin so glücklich, dass wir uns also wirklich auch so verstehen, dass wir nicht über nur Zahlen, Daten, Fakten, sprich KPIs sprechen. Ich bin so glücklich, dass das, was wir leben und so vorantreiben, immer mehr Gehör findet, immer mehr Verständnis findet. Und wir bauen immer weiter unsere Produktkette der Forschung aus, weil wir können das gar nicht alleine wuppen. Und ich glaube, wenn der Markt, egal in welchem Bereich, kapiert hat, dass es nicht mehr um Marken, also nicht um das Produkt geht, sondern um Marken geht, ja, und die Marke eben wirklich, wie du sagst, den Brand Ambassador braucht, ja, also wir beide könnten hier eine Marke vertreten, hinter der wir nicht stehen, ja, wir könnten, das hat nicht mit dem Produkt an sich zu tun, sondern ja. Es hat einfach auch mit der Kultur des Unternehmens zu tun. Ja. Also ich glaube, wir könnten auch ein Produkt, ich habe keine Ahnung was, ich habe hier so ein Plastikdeckel, ja. Also ich glaube, wir könnten einen Plastikdeckel vertreiben, ja, wenn die Kultur im Unternehmen mega ist. Und unser Auftrag ist, immer erst zu schauen, wer bist du denn? Als Mensch und als Unternehmer und was kannst du damit draußen machen? Und Tobias, danke. Schön, dass es dich gibt. Liebe Grüße nach Stuttgart.
Ja, danke schön. In Schwabenländle.
In Schwabenländle.
Ja. Grüße zurück. Herzlichen Dank. War wieder eine Freude. Herzlichen Dank. Ganz großartig.
Und ich freue mich auf ganz viele tolle Projekte gemeinsam mit dir. Macht ganz viel Spaß. Vor allem die Internationalität und. Also, alles Liebe. Ihr da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr. Ja, vielleicht seid ihr noch dran, vielleicht seid ihr noch on air. Ich habe es vorher angekündigt, wenn Tobias und ich loslegen, quatschen wir. Und das ist ja auch genau das Schöne. Und vielleicht nehmt ihr auch das eine oder andere mit. Hier ist ein erfolgreicher Manager, der wirklich einiges bis heute auf die Beine gestellt hat, der Profi und super Experte ist und trotzdem so nahbar, so menschlich, so. Also Experten dürfen auch nett sein und cool sein und dürfen auch greifbar sein und lachen, ja, vor allem Spaß haben. Ja. Und das ist ein ganz humorvoller Mensch, den ich wirklich in meinem Herzen habe, der im Herzen von unserem Unternehmen ist und gibt uns Feedback, wir freuen uns und wenn ihr Gas geben wollt in Bezug auf Retail, Retail-Entwicklung nach vorne bringen, dann stehen wir gerne fast jederzeit Rede und Antwort und nehmen Termine da. Alles Liebe, Tobias, nochmal vielen, vielen Dank. Alles Gute für euch da draußen. Bleibt gesund.
Nicole, bis bald.
Bis bald.
Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, tschüss.
Dir ist nach mehr zumute? Du möchtest dich mit uns unterhalten, Mut und Inspiration sammeln und das am besten hautnah? Dann melde dich jetzt für dein auf dich zugeschnittenes Online-Coaching an. Einfach den Link in der Podcast-Beschreibung öffnen, das Online-Formular ausfüllen und dein persönliches Coaching von uns erhalten. Do it and stay tuned.